Ich grüße euch alle ganz herzlich und wünsche euch allen ganz gesegnete Adventszeit. Schön, dass ich hier im Advent bei euch sein darf. Ist ja schon ein Weilchen her, dass ich das letzte Mal da war. Ich weiß gar nicht, wie lang. Aber immer wieder schön, hier bei euch reinzuschauen. Martin hat es schon angedeutet, worum es heute gehen wird, um den Advent und was der für uns bedeutet. Und wir wollen das, wie gesagt, im GZD auch in diesen Tagen tun und von unterschiedlichen Aspekten uns dem Advent nähern. Ich habe euch eingangs ein Bild mitgebracht, das passt gut zu dem Monatslosung, wusste ich gar nicht, wo von dem Licht die Rede ist, von das uns aufgeht. Ortskundige, die erkennen, wo die Aufnahme entstanden ist, werden, wenn sie genau hinschauen, wissen, dass die Sonne hier nicht auf, sondern untergeht. Aber das lassen wir jetzt mal außen vor, sonst passt das nicht so gut. Es geht um den Advent und es geht um heilige Momente im Advent. Das heißt, Momente, die Menschen in der Bibel erlebt haben, die Menschen vor Augen standen, als sie darüber nachdachten, wo sie in besonderer Weise von Gott berührt wurden. Um solche heiligen Momente soll es gehen. Und ich wünsche uns allen, dass wir viele von diesen Momenten in der Adventszeit erleben. Es geht um die Ankunft, hast du, Martin, uns ja schon nahegebracht. Und zwar nicht nur um die Ankunft am 24.12., wo wir die Geburt des Babys feiern, sondern um die Wiederkunft, wenn der Herr ankommt, um sein Reich endgültig aufzurichten und um den Sieg festzumachen, den er so teuer erkauft hat am Kreuz. Und darauf sich auszurichten, darum geht es uns auch am heutigen Morgen, um diese Wiederkunft Jesu. Den Text, den haben wir ja schon gehört, den müssen wir jetzt nicht nochmal lesen. Wir werden nämlich in einzelnen Schritten uns auf diesen Text ausrichten und versuchen, da ein paar Schätze zu heben, die drin verborgen liegen. Das Ganze beginnt ja, dieser Abschnitt, mit recht kritischen Anfragen, die da gestellt werden. Da ist in den ersten Versen die Rede davon, dass Menschen in der Endzeit zu Spöttern werden, die auftreten und sagen, hat sich ja doch nichts geändert, guck doch mal hin, ist doch immer alles das Gleiche geblieben. Und jetzt mögen wir vielleicht schon einzelne Zeitgenossen im Hinterkopf haben, von denen wir genau solche Aussprüche gehört haben. Menschen, die genauso kritisch damit umgehen. Und die Versuchung ist, glaube ich, recht groß, dass wir als die Frommen mit den ausgestreckten Zeigefingern da sitzen, um auf die zu deuten, die es so angehen. Aber nun mal Hand aufs Herz. Jenseits all unserer einstudierten frommen Antworten, die wir so kennen, haben die nicht recht? Diese Frage, die hier der Petrus thematisiert, die beinhaltet ja, dass es schon zu seiner Zeit, als er das verfasst hat, also im ersten Jahrhundert nach der Geburt Christi, dass es schon zu der Zeit Menschen gab, die sagen, ist doch immer alles so geblieben. Erste Jahrhundert. Es waren gerade mal ein paar Jahrzehnte vergangen, seit Jesus ans Kreuz gegangen ist. Und die stochern schon rum in der Wunde, dass Jesus immer noch nicht da ist. Wir kennen die Nahzeiterwartung, die von manchen Schreibern des Neuen Testaments ausgeht, dass Jesus noch zu ihren Lebzeiten wiederkommen wird. Und hat sich nichts getan. Das ist jetzt mal so schlappe 2000 Jahre her. Und immer noch hat sich nichts geändert. Wenn wir ganz ehrlich sind, wie oft, nicht aus spöttischen Gründen, aber wie oft haben wir die gleiche Frage in unserem Herzen? Hat sich doch nichts geändert. Ach, jetzt kommt wieder die Adventszeit. Ach, jetzt müssen wir wieder über die Wiederkunft nachdenken. Ach ja, das haben wir alles schon von klein auf gehört, Sonntagsschulzeiten teilweise. Leute, die seit 60, 70 Jahren jedes Jahr wieder diese Botschaft hören. Haben die denn nicht recht? Es ändert sich doch nichts, oder? Woher nehmen wir die Zuversicht, dass sich das vielleicht zu unseren Lebzeiten, vielleicht in der nächsten Generation, vielleicht morgen, ändert. Es sind schon herausfordernde Gedanken, die Jesus uns da mitgegeben hat, als er uns diese Botschaft ins Stammbuch geschrieben hat, dass er wiederkommt. Dass er nicht nur einmal gekommen ist zur Errettung, sondern dass er auch wiederkommen wird, um diese Welt zu richten. Um dann eine neue Welt aufzurichten. Kritische Anfragen, die nicht so weit weg sind, wie sie vielleicht auf den ersten Blick und von diesem Text vermittelt auf uns wirken, sondern die, glaube ich, manchmal ganz, ganz tief in unseren eigenen Herzen sind. Und da gibt es schon, zumindest für mich, manche Anlässe, den Kopf zu neigen und zu sagen, Jesus, vergib mir, wo ich durch meinen Alltag stolper, ohne dass ich jemals daran denke, dass du morgen, dass du heute wiederkommen könntest. Wo mein Leben überhaupt nicht von dieser Erwartung gekennzeichnet ist. Erwartungen machen unglaublich viel mit uns Menschen. Ich weiß nicht, das kennt ihr wahrscheinlich ja alle. Erwartungen, die unsere Herzen formen und die unser Verhalten prägen. Also, wenn wir in der Erwartung leben, weil wir vielleicht eine Mail gekriegt haben, ihr Päckchen ist unterwegs, in der Erwartung, heute kommt das ersehnte neue Smartphone bei mir an. Dann sind wir wie die kleinen Kinder am 23.12. Und wir sind darauf ausgerichtet. Also ich erschrecke manchmal, wie solche banalen Gedanken mich gefangen nehmen können. Ihr seid da wahrscheinlich ganz anders, aber bei mir ist das so. Aber wir kennen natürlich auch die anderen Erwartungen. Die Erwartung, wenn wir im Wartezimmer beim Zahnarzt sitzen und die Wurzelbehandlung ansteht, ist auch eine Form von Erwartung, nicht? Aber unser Herz tickt ein bisschen anders in der einen als in der anderen Situation. Inwieweit sind wir in unserem Alltag geprägt von der Erwartung, dass wir einen Herrn haben, der wiederkommt? Die kritische Frage gibt uns der Petrus eigentlich mit auf den Weg. Und wenn wir heilige Momente im Advent erleben wollen, dann braucht es, glaube ich, dass wir unser Herz öffnen und es zulassen, dass diese kritische Anfrage bei uns ankommt. Weil ich kann das ja nicht machen. Ich kann das ja nicht produzieren. Es bringt ja nichts, dass wir uns jetzt hier in den Gottesdienst setzen und heute den heroischen Entschluss fassen, die nächsten 365 Tage, die vor mir liegen, werde ich jeden Tag dran denken, dass Jesus wiederkommt. Vergesst es. Kriegen wir aus eigener Kraft sowieso nicht hin. Aber ein Gebet zu formulieren, in dieser Adventszeit vielleicht besonders, und zu sagen, Herr Jesus, ich brauche das so, dass du mich neu mit dieser freudigen Erwartung füllst, dass wir in dir einen wiederkommenden Herrn haben. Das wäre, glaube ich, schon mal ein ganz guter Ansatz, der es möglich macht, dass wir so heilige Momente erleben können. Das Zweite, was mir in diesem Text auffällt, es geht ja nicht nur um kritische Anfragen zu seiner Wiederkunft, sondern richtig kritisch wird's ja, wenn beschrieben wird, was seine Wiederkunft beinhaltet. Da haben wir allen Grund, kritische Gedanken in unseren Herzen aufkommen zu lassen. Denen, die das behaupten, entgeht freilich, dass diese, ich kann das eigentlich auch hier lesen, brauche ich meinen Hals nicht so zu verdrehen, so. Denen entgeht, dass diese damalige Welt vernichtet wurde und zwar ebenfalls auf Gottes Wort hin und ebenfalls mit Hilfe von Wasser, dem Wasser der großen Flut. Genauso sind auch der jetzige Himmel und die jetzige Erde durch dasselbe göttliche Wort zur Vernichtung bestimmt, allerdings zur Vernichtung durch das Feuer. Sie bleiben nur noch so lange bestehen, bis der Tag des Gerichts da ist und die gottlosen Menschen dem Verderben ausgeliefert werden. Ist ja irgendwie nicht so ein rosarotes Szenario, das da angemalt wird, nicht? All das, was dir und was mir in der letzten Woche und auch in der kommenden Woche wichtig war, all das wird vergehen. All das, worum wir uns so mächtig drehen, was so viel Energie von uns abverlangt, wo wir uns manchmal vorstellen, wenn wir das erreichen, wenn wir das bekommen, dann geht es uns besser, dann sind wir auf einem anderen Level. Und Jesus sagt nicht unbedingt, dass diese Dinge, die uns so wichtig sind, schlecht sind. Aber er führt uns ziemlich deutlich und ziemlich drastisch vor Augen, dass die eine überschaubare Halbwertszeit haben, dass die allesamt nicht lange von Bestand sind. Und was für einen Aufwand betreiben wir um dieser Dinge willen? Wie viel Energie setzen wir da alle rein? Ich habe nicht die Lösung in Form XY zu sagen, lasst das einfach alles sein, kümmert euch nicht mehr drum, vergeht sowieso alles. Und selbst Luther hat ja diesen prägenden Spruch entworfen, dass er sagte, wenn ich wüsste, dass Jesus morgen wiederkommt, würde ich heute ein Apfelbäumchen pflanzen. Warum diese Mühe, wenn ich das weiß? Lohnt sich das denn? Lohnt sich das, was ich mache? Lohnt sich das, was du machst? Lohnen sich die Termine, die du für die kommende Woche in deinem Kalender hast, angesichts der Tatsache, dass das alles so vergehen wird, dass das alles vernichtet wird, dass das alles nur Vorläufigkeitscharakter hat? Manche Dinge haben Vorläufigkeitscharakter und sind trotzdem sehr wertvoll. Meine Frau hat allerhand gesundheitliche Probleme und im Moment ist sie in Behandlung bei einem Arzt in Wipperfürth, der eine neue Behandlungsmethode durchgeführt hat oder durchführt. Und das, was ein bisschen tricky ist bei der ganzen Geschichte, ist, dass da ein Gerät implantiert wird, das zunächst mal probehalber implantiert wird. Das heißt, sie hatte eine OP, wo ihr was eingesetzt wurde, das ihr helfen soll. Und das muss aber nach einer Woche wieder entfernt werden. Die müssen erstmal gucken, ob sich das lohnt, das überhaupt zu installieren. So, da hast du also eine OP, wo du schon vorher weißt, gut, eine Woche. Wenn es gut läuft, habe ich eine gute Woche und dann ist es wieder weg. Genauso war's. Und jetzt wartet sie auf die endgültige OP, weil dieses vorläufige Gerät gut geholfen hat. Also etwas Vorläufiges kann durchaus seinen Wert haben. Und sie sagt, ich lasse mich nur auf die zweite OP ein, also die erste war nicht so ganz angenehm, weil ich weiß, was da hinterher bei rauskommen kann und welche Hilfe da mit verbunden ist. Nur dann, wenn wir uns vor Augen führen, was das Endziel ist, worauf wir zusteuern, was Jesus für uns alle vorbereitet hat, nur dann kriegen wir die Kraft und den Mut, uns auf das einzulassen, was auch diese Schritte beinhaltet, diese kritische Situation vor seinem Wiederkommen. Und ich habe den Eindruck, so manches von dem zieht ja am Horizont auf und erleben wir auch in diesen Tagen, was diese Endzeit so alles mit sich bringt. Wenn wir aber in diesen Text reinschauen, dann bleibt der Text ja nicht dabei stehen, sondern der Petrus geht ja eben auch weiter. Und er führt uns vor Augen, dass diese negativen Aspekte der Wiederkunft Jesu, dass nämlich alles drumherum vergeht, dass die ja noch eine andere Seite haben. Und in den Versen 8 bis 9 lesen wir Folgendes dazu. Eines freilich dürft ihr nicht vergessen, liebe Freunde. Für den Herrn ist ein Tag wie 1000 Jahre und 1000 Jahre sind für ihn wie ein Tag. Es ist also keineswegs so, dass der Herr die Erfüllung seiner Zusage hinauszögert, wie einige denken. Was sie für ein Hinauszögern halten, ist in Wirklichkeit ein Ausdruck seiner Geduld mit euch. Denn er möchte nicht, dass irgendjemand verloren geht, sondern er möchte vielmehr, dass alle zu ihm umkehren. Also dieser erste Vers 8, der ist ja nur bedingt tröstlich, nicht? Dass beim Herrn ein Tag ist wie bei uns 1000 Jahre und 1000 Jahre für ihn sind wie ein Tag bei uns. Denn das bedeutet ja, all meine Ungeduld, all mein Herr, jetzt wird's aber Zeit, All mein Herr, warum bist du immer noch nicht ein da und greifst ein? All das geht eigentlich vorbei an dem Wesen Gottes, weil er da ganz anders ist, ganz anders aufgestellt ist und ganz anders tickt als wir. Aber wie tröstlich ist dann der Vers 9, der uns vor Augen führt, dass das, was diese eingangs benannten Spötter als ein Hinausschieben, ein Hinauszögern, eine Verzögerung eingeordnet haben, dass all das nicht so negativ hinterlegt ist, wie es auf den ersten Blick aussieht, sondern dass es Ausdruck seiner Geduld und seiner Langmut mit uns allen ist. Ausdruck der Tatsache, dass der Herr sagt, nee, ich werde jetzt noch nicht die Jalousien runterlassen, weil da sind noch so viele, denen ich wohltun will. Da sind noch so viele, die mein Eingreifen brauchen. Da sind noch so viele, zu denen ich meine Kinder senden möchte, damit sie etwas von mir erfahren. Damit sie an meinen Kindern sehen, wer ich bin und wie ich bin. Ihr Lieben, wir wünschen uns oft, dass der Herr eingreift, und zwar da, wo wir unsere Gebete sprechen, möglichst sofort. Wir wissen alle, dass das nicht so funktioniert. Aber was wir oft übersehen ist, dass Gott das, was in unseren Augen ganz, ganz schwierig und ganz, ganz problematisch ist, dass das dazu dient, anderen zum Segen zu werden. Einer unserer Lehrer an der Bibelschule, also vor schlappen 40 Jahren oder so, der war sehr massiv an Gicht erkrankt. Der hatte sehr verkrümmte Gelenke an den Händen und überall im Körper. Der konnte auch nur noch ganz schlecht am Stock laufen. Und kurze Zeit, nachdem wir die Bibelschule absolviert hatten, wurde das Ganze immer schlimmer bei ihm, so dass auch die inneren Organe teilweise befallen waren. Und die Leute von der Bibelschule haben uns dann Informationen geschickt, damit wir für ihn beten. Und da wurde berichtet, dass er eigentlich, man kann fast nicht sagen gestorben, sondern wirklich elendig krepiert ist, weil das immer, immer mehr von seinem Körper erfasste, mit ganz vielen Schmerzen verbunden war. Und er elendig daran zugrunde gegangen ist. Und dann schrieben sie etwas, das hat uns all den Atem stocken lassen, dass sie sagten, die Angestellten im Krankenhaus, die haben nach dem Tod von diesem Bruder gesagt, wir haben noch nie im Leben einen Menschen so sterben sehen, so friedvoll, so dankbar und so freudig. Ihr Lieben, wir sind nicht Lichter dadurch, dass wir die gesündesten, fittesten und besten von allen wären. Sondern wir sind Lichter, die leuchten für Jesus, wenn durch all das Elend und die Not dieses Lebens hindurch scheint, dass wir mittendrin sind, genau wie all die anderen Menschen um uns herum, aber dass wir in all dem einen Halt haben, eine Zuversicht haben, ein Vertrauen haben zu einem lebendigen Gott, der in der Lage ist, uns durch all diese Dinge hindurchzuführen, bis wir am Ziel sind. Das ist nicht die Botschaft, die wir so gerne im Blick auf unser eigenes Leben hören wollen. Wir möchten lieber die Überflieger und die Sieger sein. Aber wisst ihr, mit den Überfliegern und Siegern können sich die allerwenigsten identifizieren. Das sind Leute, von denen vielleicht Poster gemacht werden, die sich die Teenies an die Wand hängen, weil sie meinen, die hätten immer alles im Griff, aber die sind weit weg von der eigenen Lebensrealität. Wir dürfen und wir sollen Menschen sein in der Welt, aber nicht von der Welt. Wir sollen an der Seite der Menschen stehen und leben, denen es genauso ergeht wie allen anderen in den zurückliegenden 2000 Jahren, die über diese Erde gegangen sind. Und wir sollen und wir dürfen und wir können durch die Kraft des Heiligen Geistes für diese Leute dann Licht sein. an denen sie sich orientieren können. Und dann machen sich die Jahre, die Jahrzehnte, die Jahrhunderte bezahlt, die Jesus abwartet mit seiner Wiederkunft. Weil Menschen ihn durchdringen von der Finsternis zum Licht und zum Glauben finden an den lebendigen Gott. Der letzte Schritt, den wir mit diesem Text gehen wollen, die Konsequenz, die Petrus uns da ans Herz legt, die wird uns in den Versen 10 bis 13 berichtet. Trotzdem, der Tag des Herrn wird kommen und er kommt so unerwartet wie ein Dieb. An jenem Tag wird der Himmel mit gewaltigem Krachen vergehen, die Gestirne werden im Feuer verglühen und über die Erde und alles, was auf ihr getan wurde, wird das Urteil gesprochen werden. Wenn das alles auf diese Weise vergeht, wie wichtig ist es da, dass ihr ein durch und durch geheiligtes Leben führt, ein Leben in der Ehrfurcht vor Gott. Wartet auf den großen Tag Gottes. Verhaltet euch so, dass er bald anbrechen kann. Sein Kommen bedeutet zwar, dass der Himmel in Brand geraten und vergehen wird und dass die Gestirne im Feuer zerschmelzen, doch wir warten auf den neuen Himmel und die neue Erde, die Gott versprochen hat. Die neue Welt, in der Gerechtigkeit regiert. Martin, du hast das schon zu Beginn des Gottesdienstes schön auf diesen Punkt auch gebracht, von der Welt, in der Gerechtigkeit regiert. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn man derzeit die Nachrichten schaut, dann möchte man ja manches Mal was in den Fernseher schlagen, weil man denkt, das ist sowas von ungerecht, was da abgeht. Das kann doch alles nicht mehr sein. Und vielleicht ist das erst der Anfang und es kommt noch manches mehr, was wir jetzt gar nicht erwarten. Die Wiederkunft Jesu herbeizusehen, ist ein zweischneidiges Schwert, oder? Wir sehnen herbei, dass all das, was uns wichtig ist, vergeht. Warum? Weil etwas kommt, das ungleich schöner ist und das ungleich größer ist. Und hier wird in diesem Text, ich weiß nicht, ob ihr das rausgehört habt, in Vers 12, sogar eine Mitverantwortung für den Zeitpunkt, wann Jesus wiederkommt, auf uns gelegt. Vers 12, wartet auf den großen Tag Gottes, verhaltet euch so, dass er bald anbrechen kann. Das beinhaltet, wir können uns auch so verhalten, dass Jesus sagt, nee, das funktioniert noch nicht. In der Elberfelder, das gefällt mir auch recht gut, heißt es an dieser Stelle, wenn das alles so vergeht, was für Leute müsst ihr dann sein in heiligem Wandel und Gottseligkeit? Was für Leute müssen wir sein, damit Jesus bald wiederkommen kann? Damit das, was uns vielleicht gut gefällt, aber was nur Vorläufigkeitscharakter hat, vergehen kann. Damit etwas Neues kommt, das dann endlich in ganzer Gerechtigkeit ablaufen wird. Eine Welt, in der er regiert, in der seine Maßstäbe das Nonplusultra sind und in der sich jedes Knie vor diesem Herrn, vor seinen Maßstäben beugen wird. Wenn das unsere Herzen erfasst, dann ist das ein heiliger Moment. Wenn wir uns davon prägen lassen, wenn wir den Geist Gottes an jedem Tag einladen, nimm du meinen Tag in deine Hand und fühl mich so, dass etwas von der Herrlichkeit und von der Strahlkraft Jesu durch mein Leben sichtbar wird, dann sind das heilige Momente, die die Ankunft Jesu vorbereiten, die sie sogar beschleunigen, damit er wiederkommt, um sein Friedensreich aufzurichten. Möge der Herr uns allen eine Adventszeit schenken, die von solchen heiligen Momenten geprägt ist. Amen.